Es ist Freitag, der 9. April.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Und worüber lohnt es sich zu reden? Und auch heute wird das Gespräch interessant werden. Dafür kann er garantieren, er ist Deutschlands erfolgreichster Podcaster, er ist Bestseller-Autor und er ist hier, um mit mir eine ausführliche Fernsehkritik von Studio Schmidt zu machen, nehme ich fest an. Guten Morgen, Felix Lobrecht.
Ja, good morning, ey. Ey, die Pandemie geht jetzt schon so lange, dass ich nicht mehr als Comedian angekündigt werde. Dabei ist das doch mein Beruf.
Ja, dann geh doch mal wieder auf die Bühne.
Die mache ich dann nur nebenbei, ey. Haut mir ab.
Ja, aber das ist doch auch ein Signum unserer Zeit, dass das nebenbei zum Hauptakt geworden ist. Es gibt halt einfach es gibt nur noch nebenbei. Das ist ja das Schlimme.
Ja, also ich liebe ja mein Nebenbei. Ich liebe ja sowohl mein Podcast als auch meine ganzen anderen Projekte, die ich so mache. Aber trotzdem, ey, wie lange haben wir jetzt Pandemie, Alter? Über ein Jahr?
Ja.
Also ich glaube, seit einem Jahr, ein bisschen mehr, darf ich meinem eigentlichen Job nicht mehr nachgehen. Und das führt jetzt dazu, dass mich hier Skandal-Talkshow-Gäste schon nicht mehr mit meinem Hauptjob ansprechen. Kriegst du aber vom Gottschalk hier mal die rote Karte.
Apropos,
was ist eigentlich mit Gottschalk los? Wann hat Gottschalk sich eigentlich dazu entschieden, seine Legacy zu ruinieren?
Was ist Wahnsinn, ne?
Jetzt das ist unglaublich, dass er sich auch in so einem kleinen mit Dieter Bohlen verliert,
ja.
Und dann hier noch und das, sag mal.
Ja, das finde ich auch interessant. Ja, er ist im Grunde genommen die Taube, die auf ihr eigenes Denkmal scheißt. Aber da kommen wir ja später gleich noch ganz kurz drauf zu sprechen. Übrigens, Stichwort Pandemie, ich saß gestern im ICE, natürlich erste Klasse, selbstverständlich. Und dann hörte ich so ein bisschen...
Wo denn sonst, so, Micky? Bei den Armen oder was? Die riechen.
Hallo, mir geht es um Infektionsschutz. Und dann saß ich da und dann hörte ich so ein Gemurmel. Ich hörte dann so Schlagworte so, ja, also Moderna und Sputnik und also auch Studien und Harvard. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Und dann guckte ich und dann saß drei Reihen von mir entfernt Karl Lauterbach und telefonierte die ganze Zeit im Abteil. Und normalerweise, weißt du ja, würde man um 95% der Leute sagen, jetzt pass mal auf, jetzt ist mal Schluss mit Telefonieren. Du gehst jetzt zwischen die Abteile. Aber das würdest du bei Karl Lauterbach natürlich nie machen, weil du das Gefühl hast, hier geht es gerade um die Weltrettung.
Ja, so. Bei Karl Lauterbach sagt man eher, Dicker, mach mal Lautsprecher an. Du willst das ganze Gespräch hören, weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Ja,
du weißt,
ja,
mit wem er redet.
Ja. Also es ging um den Impfstoff und natürlich ging es um Impfstoff, was denn sonst?
Aber ich mag ja Karl Lauterbach, weil ich finde den...
Ich mag den auch.
Der ist immer witzig auch, auch wenn das manchmal nicht sein will, aber der ist auch witzig, wenn das sein will, der ist einfach ein guter Typ.
Wir sind uns auch wirklich in Zuneigung verbunden und er wird auch demnächst in einer Sonderfolge hier sein. Wir dealen gerade einen Zeitpunkt aus. Ah, ja. Aber jetzt kommen wir dir zu.
Die gute Nachricht des Tages.
Sowas muss es ja auch mal geben. Sie ist tatsächlich schon 24 Stunden alt. Ich melde sie trotzdem. Sie war in der Welt. RKI meldet erstmals über 600.000 Impfungen für Deutschland. Die Impfkampagne in Deutschland nimmt Fahrt auf. Für den Mittwoch meldete das Robert-Koch-Institut einen neuen Impfrekord mit über 600.000 Erst- und Zweitimpfungen. Wird der alte Bestwert deutlich überschritten? Ich möchte ehrlicherweise nicht wissen, was der alte Bestwert gewesen ist.
Ja, aber das war jetzt pro Tag, oder was?
Ja, pro Tag. Also 600.000 Impfungen, das ist ein ganz normaler Samstagnachmittag in einem McDrive in Texas. Aber immerhin, trotzdem, wir können uns freuen, also Deutschland legt langsam ab, impfmäßig, oder?
Ja, mega. Mein Vater wird auch nächste Woche geimpft.
Siehst du, und das ist nämlich, und das ist
also erstmal, so genauso kennst du es noch am Anfang der Pandemie, wenn so die Infektionen gefühlt immer näher kamen, so auf einmal kannte jeder jemand. Und genauso ist es jetzt mit den Impfungen.
Das ist so gut, dass du es sagst, weil das ist exakt das, was ich gerade sagen wollte.
Ah ja, witzig.
Jemand, weil du kennst genau das, was du sagst. Die Einschläge kommen näher, in diesem Fall die Einstiche. Es ist exakt das. Du hattest immer jemand kannte jemanden, der Corona hat und jetzt genau das, was du sagst. Exakt, was ja ein gutes Zeichen ist.
An sich schon, ja.
Ja, für uns, also ich bin ja nochmal einen Schlag älter als du, das heißt, ich bin ein paar Monate früher dran als du, aber es ist doch ganz beruhigend. Ich wollte das einfach auch mal erwähnt haben. Übrigens nicht ganz so beruhigend sind die Meldungen aus der Slowakei, denn die haben eine Lieferung Sputnik V bekommen und da ist die slowakische Arzneimittelbehörde, die fühlt sich betrogen. Die Sputnik V-Impfstoffe seien nicht identisch mit dem in der Fachzeitschrift Lancet beschriebenen russischen Vakzin. Nun liegen 200.000 Impfdosen im Schrank. Also wenn du Impfstoff bei Wish bestellst, das ist jetzt auch so, ich weiß nicht, was die bekommen. Das ist ein bisschen wie bei eBay, wenn du dann den Karton öffnest und dann sind da einfach so 30 Packungen Capri-Sonne drin und dann denkst du, sag mal, hallo, Entschuldigung. Also das ist schon hart, ey. Also aber Impfstoff, Söder hatte doch jetzt so wieder mal so einen singulären Vorstoß.
Ja, Söder hat jetzt Russland gegönnt.
Genau, ja. Ja. Und aber so wie es jetzt gerade aussieht, kann es halt sein, dass die Tromben in den Gefäßen Russendisco tanzen und man sich jetzt überlegt, ob wir das jetzt wirklich wollen. Söder ist ja eh der Härteste. Also ist ja jemand, der immer bundeseinheitliches Vorgehen fordert und noch nicht mal 12 Stunden später sagt, ach übrigens, ich habe schon mal mit Putin telefoniert und habe für Bayern schon mal Sputnik so reserviert. Es ist schon interessant,
ich kann
oder?
Söder einfach nicht ernst nehmen. Immer wenn ich Söder sehe, dann sehe ich einfach nur so einen 9-jährigen Jungen, dem die Mutter noch so kurz vorm Losgehen so Gel in die Haare gewuschelt hat. Der hat einfach wirklich so eine komische Frisur, Alter. Ich kann dem nicht zuhören so richtig.
Ja, aber
Das ist meine Meinung zum Thema.
Es könnte aber sein, dass du irgendwann so wie Jimmy Fallon damals dann Trump, dann Kanzler Söder durch die Haare wuschelst.
Ja.
Ne? Also kann passieren.
Ist es heute, du hast mir ja wieder so eine endlos lange, kurzes Feedback hier mal vorweg, Michi. Du verschickst zu lange Briefings.
Ja.
Also das liest sich doch kein Schwanz durch.
Ich will doch nur für Hintergrundinfos sorgen.
Ja, für Hintergrundinfos, Micky. Wenn ich Hintergrundinfos will, dann lese ich Zeitung hier. So, ich wollte nur kurz wissen, wann jetzt los und worum jetzt ungefähr. Was soll ich sagen? Ach genau, reden wir auch über Laschet Söder, Gaga? Oder ist das gerade nicht Thema?
Das können wir jetzt gleich machen.
Die Schlagzeile des Tages
kommt vom Tagesspiegel. Bund-Länder-Gipfel am Montag ist abgesagt. Merkel reichen die Corona-Auflagen nicht aus. Sie strebt bundeseinheitliche Regeln an. Der Gipfel am Montag findet nach Tagesspiegel-Informationen nicht statt. Die Bund-Länder-Querelen um einen neuen Lockdown und mehr einheitliche Pandemieregelungen per Bundesgesetz haben sich am Donnerstag zugespitzt. Nach Tagesspiegel-Informationen findet die Ende März vereinbarte Runde am kommenden Montag nicht statt. Im Gespräch ist offenbar ein Ersatztermin am Mittwoch. Und
Also mein Laienverständnis von diesen Treffen war, dass man sich da trifft, um einen Vorschlag abzustimmen. Also weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also ich dachte, dafür treffen die sich, um genau sowas auszuarbeiten.
Du meintest aber einen zu erarbeiten?
Ja, ja, ja. Genau. Also ich dachte, darum geht's.
Naja, es gibt ja immer diese sogenannte Beschlussvorlage. Ja. Das ist also das, was die Bild immer meldet, obwohl es eigentlich niemand wissen darf. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass diese MPKs natürlich auch nicht ewig lange dauern dürfen. Letztes Mal waren es, glaube ich, 16 Stunden oder so. Und es kam am Ende ja nur diese Osterruhe dabei rum. Und es muss ja vorher schon was erarbeitet werden, über das man sich dann so verständigen kann. Aber so wie es jetzt ausgesehen hätte, wäre man am Montag dorthin gekommen. Und das Einzige, was es gegeben hätte, wäre der Brückenlockdown von deinem Freund Laschet.
So viel Ausstrahlung wie eine Heizung.
Ist der eigentlich, mein 16-jähriger Neffe hat letztens sehr gelacht, als ich ihm sagte, dass Armin Laschet aussieht wie Peter Griffin von Family Guy.
Ah, ne? Not bad, ja.
Aber er wirkt auch ähnlich souverän und kompetent.
Ja, ich verfolge dich ja auf den Socials. Du bist nicht der größte Armin Laschet-Fan, glaube ich.
Ja, ich glaube, derzeit gibt es weltweit sowieso nicht allzu viele Armin Laschet-Fans.
Ich glaube 9.
Ja, ich glaube,
es gibt so 9.
Ja, wobei ich dem jetzt zum Beispiel auch nicht so in Hass verbunden bin wie gesamt Twitter. Ja. Ich erkenne schon an, dass es nicht ganz so einfach ist, ein Bundesland mit 17 Millionen Bürgern zu führen, wenn du alle Nase lang irgendwelche Lobbyisten, Kirchenvertreter, Wirtschaftsverbände auf dem Schoß sitzen hast, die alle sagen, ja, du kannst doch jetzt nicht dicht machen. Ich verstehe schon, dass das ein bisschen komplexer ist, als man in 240 Zeichen erfassen kann. Trotzdem, und es geht ja in dieser gesamten Pandemie in erster Linie ja um Virologie, aber in zweiter Linie vor allen Dingen um Kommunikation. Und Laschet ist halt einfach ein unglaublich unglücklicher Kommunikator.
Ey, ich finde es so krass. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber irgendwann im letzten halben Jahr oder vielleicht in der Pandemie muss es passiert sein, dass sich Markus Lanz so zum unglaublichen Ehrenmann gemausert hat. Ja. Wann hat der denn angefangen, Politiker so auseinanderzunehmen? Das ist ja sehr nett mit anzusehen, weil das ist ja schlimm. Also was der da mit Laschet gemacht hat, das war ja unangenehm.
Ja, es gibt nur einen, der Laschet noch mehr zerlegt hat, das war Laschet selber.
Ja.
Also du hast natürlich komplett recht. Es war übrigens auch schon präpandemisch, dass Lanz sein Profil verändert hat. Aber jetzt kommt es natürlich so zum Tragen. Für mich ist die Sendung Lanz ja mittlerweile, ist ja meine absolute Lieblingsunterhaltung. Ich gucke das immer so wie der Gott des Gemetzels, wie so ein Kammerspiel.
Ja, ja.
Aber du siehst natürlich auch den souveränen Markus Söder, der da eine Woche später da ist und dann halt natürlich so super slick, wie er ist, sich dann auch süffisant über den Auftritt von Laschet dann immer nur so, er stichelt nur leicht, er sagt, na, ich habe ja auch darüber, schauen Sie, ich habe auch darüber gelesen. Was da drin steckt in dem Satz?
Ja, der hat die ganze Zeit und dann noch so dieses Großgönnerhafte, so darum geht's jetzt nicht und wir müssen alle zusammenstehen, so Kopftätscheln, er hat so Kopftätscheln gemacht bei Laschet, so der kleine behinderte Junge, lass den mal, so mäßig, also wirklich, das war noch viel schlimmer, der hätte ihn lieber einfach als Arschficker beleidigen sollen, das wäre weniger respektlos gewesen als dieses Verhalten, weißt du, was ich meine?
Ja, es ist natürlich, tatsächlich, es hat einen Touch von Aktion Mensch, was er da mit ihm gemacht hat und klar, er hat ihn natürlich komplett entmündigt, indem er ihn dann auch immer so ein bisschen gelobt hat und gesagt hat, ja, der Armin, er ist jetzt auch auf unsere Linie eingesprungen, was natürlich immer bedeutet, ich gehe vorweg und so ein Typ wie Laschet folgt, weil er es dann irgendwann begriffen hat. Und das ist schon ganz interessant. Nochmal zurückzukommen auf das, was jetzt dann im Laufe der nächsten Woche passiert. Also warst du nochmal beim Friseur? Ich weiß, Frisur ist dir genau. Ich habe einen Termin für heute noch, weil ich nochmal einmal so Frisuren hamstern will, bevor dann der große Lockdown kommt. Denn angeblich will Merkel ja selber am Infektionsschutzgesetz drehen und dann kommt natürlich der harte Lockdown.
Du weißt, was richtig gut daran ist, wenn man arm aufwächst, dass man früher oder später lernt, sich selber die Haare zu schneiden. Und deshalb kann ich mir selber die Haare schneiden und scheiß hier auf eure Friseure. geht das wirklich nochmal so komplett Lockdown? Ja, wollen wir das wirklich nochmal machen?
Ja, es könnte durchaus passieren. Es ist ja interessant, dass Angela Merkel vor ungefähr 2 Wochen bei Anne Will gesessen hat und gesagt hat, sie will sich das jetzt nicht noch 14 Tage lang tatenlos ansehen. Sie will sich das einfach 17, 18 Tage lang tatenlos ansehen, weil halt einfach seitdem nichts passiert ist. Das ist schon spannend.
Hast du das aus Dänemark mitbekommen? Ich glaube, das wurde auch neulich in einer Talkshow besprochen, dass so der dänische Weg wie das Amt da heißt, ich sage jetzt einfach mal Präsidentin, die dänische Präsidentin, kann auch sein, dass die Bundeskanzlerin, wie auch immer, jedenfalls eine Frau, die Dänemark regiert, so, und ihr Grind ist wohl, und das finde ich eigentlich total einleuchtend, dass sie sagt, ab dem Moment, wo wir allen Menschen über 50 und allen sonstigen Risikogruppen ein Impfangebot gemacht haben, ab diesem Moment enden alle Corona-Maßnahmen. Ja. Und das finde ich unglaublich einleuchtend, weil das ist sehr konsequent, weil dann hat wirklich so ein Staat das getan, was er machen muss, nämlich die Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Bevölkerung zu schützen und alles darüber hinaus ist dann im Endeffekt eine individuelle Entscheidung. Das Problem in Deutschland ist halt nur, dass wir noch lange nicht so weit sind.
Ja, das ist ja, deshalb ist ja übrigens auch dieser Gedanke des Brücken-Lockdowns von unserem gemeinsamen Freund Armin Laschet so unsinnig, weil diese Brücke soll ja dahin führen, dass in 3 Wochen 30-40% der Deutschen durchgeimpft sein, was natürlich absolut utopisch ist. Das ist das eine. Nochmal auf Dänemark zu kommen, das ist im Kern, klingt es einleuchtend, es gibt nur eine Sache, die da ein bisschen entgegensteht und das ist halt diese britische Mutante, die ja speziell jüngere Leute und Kinder auch sehr stark befällt, mit durchaus schweren Verläufen und dann ist diese Strategie natürlich nicht wirklich tiefgreifend. Das müsste ich jetzt mit Karl Lauterbach auf der nächsten Zugfahrt nochmal besprechen.
Ja, stimmt, da würde mich der Lauterbach-Take zu interessieren, aber geht's da wirklich, also ist sie wirklich gefährlicher für junge Leute oder ist es ab dem Moment einfach nur noch eine Frage der Mathematik, weil wenn du einfach unglaublich viele junge Leute hast, die infiziert sind, dann ist es ja wirklich nur noch eine statistische Größe, dass auch unter diesen dann ein paar schwere Verläufe sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja, sie ist wohl tatsächlich wirklich gefährlicher, also nach allem, was man so liest. Und
also auch also explizit für junge Leute gefährlicher?
Genau, ja. Deshalb vielleicht noch nicht gleich den dänischen Weg einschlagen.
Naja, ey, aber weißt du, ich muss kurz eine Sache aus Dänemark erzählen, die ist so absurd, das ist so crazy. Hast du es mitbekommen? Thema Nerze.
Ja.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Ich weiß nicht, ob du es im Deutschlandfunk gelesen hast, aber erzähl doch mal kurz.
Ja, also erstmal Leute, Nerze, like wer es noch kennt. Und aus irgendeinem Grund ist Dänemark anscheinend das Land für Nerzzucht. Ja, also es sind einfach so kleine marderartige Viecher, die einfach nur gezüchtet werden, damit man sie töten kann, damit man die sich die Felle anziehen kann.
Ist eine Riesenindustrie da, ja.
Ja, random. Also es hätte einfach komisch aus Dänemark. Ist ja auch egal. So, das ist die Prämisse. Und dann gab es auf diesen Nerzfarmen unglaubliche Corona-Ausbrüche und zwar bei den Nerzen. Also nicht bei den Leuten, die Nerze schlachten, sondern die Viecher selber hatten Corona und waren dann auf einmal so ein riesiger Corona-Treiber, so ein richtiges Problem waren die. So.
Genau.
Und dann musste Dänemark irgendwie reagieren und hat gesagt, wir haben hier 4 Millionen Nerze, die alle Corona haben, was machen wir? Wir töten sie ja eh, gut, dann töten wir sie direkt.
Ja.
So, dann haben die diese 4 Millionen Nerze getötet So, jetzt ist es aber so, dass wenn die Nerzindustrie alle ihre Nerze tötet und die Fälle nicht verarbeiten kann, dann haben die keine Umsätze. Und was hat man sich dann gedacht, Micky? Was ist der konsequente Schritt? Wie hat man sich dann zu verhalten als EU? Genau, man gibt der Nerzindustrie in Dänemark 1,7 Milliarden Euro Corona-Hilfe. Ja. Das ist so unglaublich. Ey, das ist doppelt so viel, wie die komplette Veranstaltungsbranche in Deutschland bekommen hat.
Ja, krass.
Als Corona-Hilfe.
Ja, Wahnsinn.
Das ist so unglaublich.
Ja, das ist tatsächlich wirklich irre. Mit den Nerzen war ja übrigens noch interessant, als sie die dann alle gekeult haben und vergraben haben, dann sind die ja teilweise wieder aus den Gräbern raus, weil sich Faulgase gebildet haben. Also das auch noch.
Ah,
also
ja,
da kommt eine, ja. Da kommt eine Menge zusammen. Was? 1,7 Milliarden.
Lass mich ganz kurz hier fact checken. Ich habe es mir vorhin vom ZDF habe ich das irgendwo gesehen und ich fand diese Nachricht auch so unglaublich, dass ich dachte wirklich, es wäre ein Scherz, aber also wenn das ZDF so einen Scherz macht, dann hätten die einen richtig guten Humor, aber 1,75 Milliarden Euro, unglaublich.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Und bei der Veranstaltungsbranche habe ich da nur mal kurz nachgeguckt, was da so an Geldern geflossen sind, so ich bin irgendwo bei 900 Millionen, so habe ich jetzt so auf schnell gefunden. Und als jemand, der in der Veranstaltungsbranche tätig ist, gut, ich persönlich habe diese Hilfen jetzt auch nicht beantragt, aber was ich so mitbekomme von den Kolleginnen und Kollegen, von meinem Techniker und von allen Leuten, so ganz viele Leute haben dieses Geld entweder nicht bekommen oder viel zu spät bekommen oder es ist viel zu wenig oder sie müssen es zurückzahlen. Also das funktioniert alles nicht.
Ja, vielleicht hat man uns bei den Novemberhilfen auf einfach noch nicht gesagt, welcher November damit gemeint war.
Ja,
also nur noch 7 Monate und dann kommen sie ja auch schon. Ne?
Ja, ja.
Oh Gott.
Das gibt's doch gar nicht.
Schulminister auf Öffnungskurs, Abitur findet statt, das schreibt die Westdeutsche Zeitung. Die Abiturientinnen und Abiturienten in Deutschland sollen ihre Prüfung in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie ablegen. Ja, das hat die Kultusministerkonferenz beschlossen. Du hast ja dein Abitur, wenn ich mich nicht irre, auf der Abendschule gemacht. Das heißt, so eine klassische Abi-Feier hattest du eh nicht, oder?
Nee, ich habe das Abi via Nichtschülerprüfung gemacht. Also ich habe selber gelernt und bin dann nur zu den Prüfungen gegangen.
Was ja also im Grunde genommen hast du ja im Grunde genommen so einen ähnlichen Weg verfolgt tatsächlich, wie Schüler das jetzt gerade haben. Also relativ viel Homeschooling eigentlich, oder?
Ja, also ich habe halt alles zu Hause gelernt. Eine Abi-Feier und sowas hatte ich nie. Also ja, ich habe im Wesentlichen dieses Abi schon gemacht. Und da muss ich dann auch ehrlich mal sagen, als jemand, der es schon gemacht hat, jetzt heult man nicht rum, das geht schon. Das eiert nicht rum, ey. Nein, Spaß. Ich glaube, das ist richtig bitter, ey.
Ist es auch. Also ich weiß ja, wie schön zum Beispiel auch so eine Abi-Feier sein kann, zumal ich mich auch echt durch die Schulzeit durchgequält habe. Also ich wurde dann wirklich wenigstens mit einer ganz netten Abi-Feier entlohnt. Das ist schon richtig scheiße.
Weißt du, was so richtig komisch ist an Abi-Feiern? So, für eine gute Abi-Feier brauchst du ein Abi-Ball-Komitee. So, aber Leute, die im Abi-Ball-Komitee sind immer komisch. Also, weißt du, ich meine, man braucht sie, aber man will sie nicht.
Genau, so. Ja, die sind ja auch nur zum Organisieren da. So, später stehen die dann ja irgendwo am Rand. Also, niemand will sie.
Ja,
dann.
Genau. Ja. Sowas machen selten die Cool Kids.
Ja, die Frage ist halt nur jetzt mit diesem Corona-Abi, ja, das ist, weil das ist natürlich, du hast natürlich sowohl auf Seiten der Lehrkörperschaft als auch auf Seiten der Schüler und Schülerinnen natürlich so eine unglaubliche Wurstigkeit, weil alle immer das Gefühl haben, so als sei das so eine halbe Auszeit und man macht so ein bisschen, aber irgendwann stellt sich plötzlich fest, scheiße, jetzt geht's ans Abitur und jetzt ist natürlich immer die Frage, ist dieser Jahrgang, ist dieses Abitur wertlos? Andererseits, ich komme aus NRW, ich weiß, was es bedeutet, ein absolut wertloses Abitur zu haben. Andererseits.
Naja, ich glaube, man kommt da auch wirklich an so ganz praktische Probleme so, weil ich könnte, also weiß ich natürlich nicht, ich könnte es mir jetzt einfach nur vorstellen, dass die Notendurchschnitte schlechter sind.
Ja.
Und dann könnte man ja sagen, okay, dann sagt man bei diesen ganzen Corona-Jahrgängen, macht man alle Abischnitte pauschal um 0,4 Notenpunkte besser oder sowas. Das Problem ist, wenn man das macht, dann kann man sich jetzt auch gleich wieder komplett sparen, weil dann sind ja alle besser und dann ist der relative Wert ja gleich, verstehst du?
Ja.
Also diese Numerus Clausae, so diese Uni-Zugangswerte, die berechnen sich ja immer quasi an der Gesamtheit von allen Bewerberinnen und Bewerbern. So, also wäre das komplett wertlos. Ich wüsste gar nicht, wie man darauf jetzt sinnvoll reagiert.
Gucken mal, wer da spricht.
NTV. Früherer US-Vizepräsident Pence kündigt Buch über Trump-Ära an. Er war der stets loyale Mann hinter Trump. Mike Pence diente unter dem umstrittenen, so kann man es sagen, US-Präsidenten als Vize, doch am Ende der Amtszeit zerbrach das Band zwischen den beiden. Bis randalierende Trump-Anhänger den Vizepräsidenten sogar hängen wollten. Nun schreibt Pence ein Buch. Und da ist er nun wirklich nicht der Erste, der ein Buch über seine Amtszeit respektive über Trump schreibt. Und ich stelle dir jetzt die Frage, Felix, ist es das Buch, das Trump jetzt endgültig erledigen könnte?
Ey, weißt du, was ich bei Trump-Anhängern richtig witzig fand? Die hatten immer sofort ein Schild. Hat dir das mal aufgefallen? Die hatten, egal welcher Sachverhalt, die hatten sofort ein Schild. Weißt du, Trump sagt auf irgendeiner Pressekonferenz, Stop the Count, 4 Minuten später ist die USA voll mit Stop the Count-Schildern. Das fand ich wirklich remarkable.
Ja.
Es wird wahrscheinlich, ich weiß nicht, soll das ein Abrechnungsbuch werden?
Ich glaube, es ist so ein bisschen beides. Es ist so ein bisschen so eine Art Autobiografie. Also er hat ja nun wirklich auch schon ein langes politisches Leben hinter sich und dann aber schon auch durchaus eine Abrechnung mit der Amtszeit von Trump. Was ich mal besonders bemerkenswert finde bei Leuten wie zum Beispiel John Bolton, die ja sehr lange gut unter Trump funktioniert haben und dann, wenn sie, wie im Falle von Bolton ja auch gefeuert wurden oder wie im Falle von Trump dann halt eben auch sich dann auch ein bisschen distanziert wurden, dass sie dann halt mit dieser Amtszeit abrechnen und dann plötzlich diesen ganzen Kurs auch so kritisch sehen, wo man sagt, ey Motherfucker, ihr habt diesen ganzen Scheiß die ganze Zeit mitgemacht und jetzt plötzlich dann darüber zu schreiben, wie schlimm das alles war, das ist halt einfach auch der Gipfel der Rückgratlosigkeit. Also das finde ich irgendwie so.
Ja, das ist so ein bisschen, um hier nochmal den Bogen zu spannen, das ist so ein bisschen wie Armin Laschet bei Markus Lanz, wenn er irgendwie über so unglaublich viele Probleme von Deutschland redet und man sich dann denkt, Bro, wer hat denn 16 Jahre lang regiert? Also wartet die CDU oder, also weißt du, was ich meine?
Ja, wobei das ja übrigens für die SPD auch ein bisschen mitgilt, wo wir gerade dabei sind.
Ja,
die
ja klar,
auch sich ständig in der Opposition wählen und wo du sagst, ihr wart die meiste Zeit echt dabei.
Ja,
was ja auch schwierig ist für Scholz. Ist Olaf Scholz jetzt plötzlich der deutsche Mike Pence?
Olaf Scholz ist gar nichts.
Der deutsche Olaf Scholz. Olaf Scholz ist der
Olaf
deutsche.
Scholz ist der deutsche. Olaf Scholz ist Wish of Wish bestellt, ey. Das ist gar nichts.
Und das Buch?
Ich hab den mal kennengelernt, der ist total freundlich und so, aber.
Ja, klar.
Also 0,0 Chance.
Ja.
Lege ich mich fest.
Ja? Ja, denkst du?
Ja, absolut. Also das würde mich. Also wenn nicht alles passiert, was noch Schlimmes passieren kann, dann ist das unmöglich.
Unterm Radar.
So, jetzt wird's interessant. 10 bis 15 Euro pro Kilo Belitzer Spargelsaison gestartet, das schreibt die BZ.
So, endlich sag's mal einer.
Ja, das ist so. In der Belitzer Region mit rund 1700 Hektar seien täglich bereits etwa 20.000 Kilogramm geerntet worden. Die Ernte laufe seit Anfang April. Brandenburgweit wird auf rund 4000 Hektar geerntet. Dafür seien nach Jakobs zufolge rund 6000 Saisonarbeitende nötig. Ist das jetzt wieder die Zeit, wo dann halt eben auch wieder die Osteuropäer kommen müssen, um uns bei der Spargelernte zu helfen? Und was hat es eigentlich mit diesem Spargel auf sich? Ich habe die Faszination für Spargel nie begriffen. Mhm. Du?
Also Spargel ist so ein typisches Essen, so das esse ich, wenn es da ist und es jemand zubereitet. Aber ich würde jetzt mir nie eigeninitiativ Spargel kaufen gehen, weiß ich meine.
Ja.
Was ich mich immer frage, so, also wenn eine ganze Branche irgendwie darauf aufbaut, dass man irgendwie lohngedammte Arbeiter aus sonst wo importieren muss, dann muss man da vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen anders rechnen. Also weißt du, ich meine?
Ja,
also wir haben gerade so viele Leute, wir haben vorhin drüber gesprochen, wir haben eine komplette Branche, die gerade nicht arbeiten darf. So, ey, die freuen sich, wenn sie was zu tun haben, aber nicht für 3 Euro die Stunde. Dann bezahlt die Leute ordentlich. Es gibt gerade genügend Leute, die nicht arbeiten können, dürfen wegen der Pandemie. Dann kriegt ihr euren Spargel auch geerntet, so. Also.
Ja, völlig richtig. Ist natürlich auch wieder so ein typisches systemisches Problem, wo man genau das, was du richtig sagst, sich Leute holt, die halt einfach völlig unterbezahlt sind und sich im Zweifel dann auch, zumindest im letzten Jahr dann auch, nicht weil sie draußen auf dem Feld arbeiten, aber weil sie da dann inzwischenzeitlich auch in solchen Scheißunterkünften sind, dann auch noch Corona geholt haben, was ja auch ein ernstes Problem ist. Aber der Spargel jetzt mal als Gemüse, als solches, ich habe immer gesagt, Spargel unterirdisch, aber von den Deutschen geliebt, ist eigentlich, Spargel ist der Pocher unter den deutschen Gemüsen. Man fragt sich wirklich, was sie daran finden. Und ganz ehrlich, wenn die Qualität eines Gemüses sich daran bemisst, in welcher Soße man es ertränken kann, dann stimmt damit ja auch im Kern etwas nicht.
Ja, total.
Das ist meine große Spargelabrechnung.
Das ist der Spargel, jetzt ist Payback. Ja,
ich bin Spargelkritiker.
Spargelskeptiker. Ja, aber zumal, um jetzt hier nochmal kurz einen ernsteren Winkel zu finden, also die die Länder, aus denen die Leute, die den Spargel ernten sollen, potenziell kämen, die sind ja auch highly Corona-fucked,
ja, ja.
Oder?
Ja, ja, absolut, ja.
Also wir holen uns damit ja, also ach, das ist nur Gaga.
Und sei es nur, weil ihre eigene Landesregierung gerade Sputnik bestellt hat und das Zeug halt einfach
nicht taugt. Ja, zum Beispiel, ja, ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, ne, komplett richtig, stimmt.
Oder in Polen absolut. Sind da nicht irgendwie so ultra-rechtskonservative gerade an der Macht?
In Polen ist es auch ziemlich, sind die auch ziemlich rechts unterwegs, Stichwort Abtreibung. Mhm. Genau, das ist ja auch ein sehr starker Klerikaler.
Ja, Frau und oder schwul will man nicht sein in Polen, glaube ich.
Weder in Polen noch in Ungarn, ja, ja. Komplett richtig. Ja, ja.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Das Handelsblatt schreibt, neue Zweifel am Salvator Mundi. Leonardo da Vinci soll laut einer französischen TV-Dokumentation nur ein wenig am 450 Millionen Dollar teuren Salvator Mundi mitgemalt haben. Ja, diese Doku kommt jetzt die Tage raus und da will man wohl feststellen, dass dieses sehr, 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 sehr teuer verkaufte Bild von Leonardo da Vinci halt eben wirklich nur, also da Vinci hat nur so ein ganz, also A, es soll in sehr schlechtem Zustand sein und B, da Vinci ist, also so streng genommen, da nur mal einmal kurz ins Atelier gekommen, hat mal einmal geguckt, so einen Strich gemacht, hat gesagt, so tschüss Freunde, ich gehe surfen. Und einer war so doof, das zu kaufen und es war angeblich wohl der saudische Prinz, Mohammed bin Salman, der das Bild angeblich auf seiner Yacht überm Esstisch hängen hat. Und das entbehrt schon nicht einer gewissen Komik, dass da wirklich jemand nur teilweise dran, gut, Leute teilweise sind, das kennt er von Journalisten, aber das ist schon interessant. Ist jetzt dieses, weil das Bild ist ja jetzt, wenn das tatsächlich, wenn die Doku rauskommt und festgestellt wird, dass halt Da Vinci kaum mitgemacht hat, dann hat es natürlich einen dramatischen Preisabfall. Ja. Ist es so ein bisschen das Philipp Plein unter den Gemälden?
Oder das Clubhouse unter den Gemälden.
Oh, auch sehr gut.
Ja.
Stimmt, Clubhouse wird ja auch gerade so hoch gehandelt, soll angeblich 4 Milliarden Dollar teuer sein.
Ernsthaft?
Oder so, ne?
Immer noch?
Ja, ja, hab ich die Tage gelesen.
Wahnsinn.
Ja. Es sei denn, Peter Wittkamp, wenn Peter Wittkamp sich da abmeldet, dann bricht der Wert endgültig komplett ein.
Ja, nee, das, also wenn das gefälscht ist, dann war das wahrscheinlich ein sehr schlechtes Investment, oder?
Ja, wirklich, also auch der saudische Prinz Mohammed bin Salman, der kauft sich so ein Bild natürlich nicht, weil er so ein Kunstliebhaber ist. Der kauft sich das aus zwei Gründen. In erster Linie natürlich als Pose, das dann auch noch auf der Yacht hängen zu haben. Überm Esstisch ist natürlich nichts anderes als wirklich der Schwanzlängenvergleich schlechthin. Und das andere ist natürlich, es gibt ja einen extrem prosperierenden Kunstmarkt. Und deshalb, weil die Leute irgendwann gesagt haben, das Ding ist von Da Vinci und das ist der neue heiße Scheiß auf dem Kunstmarkt, wurde es halt irgendwann für so viel Geld versteigert. Und jemand, der so blöd ist, das dann zu ersteigern, wenn der dann hört, da hat Da Vinci wirklich nur, so wie DJ Khaled, der einmal reinkommt, DJ Khaled ruft und wieder rausgeht, hat Da Vinci damit dann halt einfach wenig zu tun gehabt. Wenn das jetzt wirklich sich bestätigt, dann ist das Ding wahrscheinlich am Ende nur noch 50 Millionen wert oder so. Ist auch Geld.
Wobei man, ist auch Geld für manche Leute. Klar, können wir nicht mehr so mit relaten, aber was man bei DJ Khaled übrigens sagen muss, ich weiß genau, was du meinst, nach außen wirkt es so, als wenn er nur einmal DJ Khaled irgendwie ins Mikro ruft, aber seine Leistung ist es, dass er so abgefahrene Künstler zusammenbringt überhaupt, verstehst du?
Ja.
Der ist unglaublich gut vernetzt und der schafft es dann, dass Drake den Song macht, Justin Bieber einfach im Video mitspielt und so, also das ist so eher sein Skill.
Ach so.
Und er produziert viele Beats, also DJ Khaled ist schon kein Lappen. Ich glaube, wenn Da Vinci dann nur so halb mitgearbeitet hat, dann aber nicht in DJ Khaled-Funktion, sondern wahrscheinlich wirklich einfach nur so, ja komm, mach das mal hier noch blau und das auch. So.
Du bist ja sehr modeinteressiert. Gibt es in der Mode, gibt es irgendeine Entsprechung davon? Ist es dann so nicht Salvator Mundi, sondern Salvator Gucci? Also wer lebt davon, von der Marke und da einfach immer nur so ein bisschen mitfummeln und es dann teuer zu verkaufen? Wer würde dem am ehesten entsprechen heutzutage?
Boah, das weiß ich nicht. Ey, ich glaube, ab einem gewissen Punkt muss ich irgendwie jeder Chefdesigner oder bei auch in der Musik so jeder Head Producer oder Executive Producer so eine Vorwürfe in Anführungszeichen gefallen lassen. So bei Dr. Dre sagt man ja auch, der lässt sich von dem die Snare schicken, da die 808s, da die Melodie, lässt es von dem zusammenbauen und am Ende dreht er einen Schalter und sagt, es ist sein Beat.
Ja.
So, ich glaube, über Virgil Abloh bei Louis Vuitton sagt man so ein bisschen dasselbe, dass der irgendwie sich so junge, krasse Künstler irgendwie von der Straße greift, den sagt, ey, du kannst bei Louis Vuitton mitarbeiten und am Ende schreibt er seinen Namen drunter mäßig.
Ja.
Wie viel davon jetzt stimmt, weiß ich nicht. Aber was mir nochmal wichtig ist zu sagen, sind zwei Sachen. Nämlich, dass der Erfinder oder der Gründer von Gucci den besten Namen auf der Welt hat. Weißt du, wie der richtig heißt?
Guccio, ne?
Guccio oder? Gucci, wie cool kann Guccio der Name Gucci. Sein?
Fantastisch. Guccio
Gucci, ja. Bester Name der Welt. Und was ich auch nochmal wirklich betonen muss, ist, dass Philipp Plein wirklich widerlich ist. Also die Marke ist wirklich das Allerletzte. Das ist die Marke ist, Philipp Plein ist die Klamotte gewordene, der Klamotte gewordene, nicht skippbare, 15-sekündige, wir zeigen dir, wie du deinen Umsatz verdoppeln kannst, Werbeclip auf YouTube. Oder?
Ja, für mich war das immer Dubai zum Anziehen.
Ja, oder? Ja, ja stimmt, ja.
Da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen.
Ja, das ist die Baulich Brothers aus Polyester. Also, das ist wirklich.
Unbegrenzte Unmöglichkeiten.
Komm, jetzt für dich noch als Rap-Aficionado. Rap-tastisch meldet Diss-Track von Farid Bang. Dieter Bohlen antwortet auf das Angebot. Du hast es vermutlich mitbekommen, dass Farid Bang Dieter Bohlen via Instagram angeboten hat. Ja, dann
will ich
ihm
Text schreiben, wa?
Dass er ihm Text schreiben wollte für einen Diss-Track gegen Tommy Gottschalk.
Genau, jetzt hat sich übrigens Echo Fresh, und Echo will Gottschalk schreiben, genau, ja.
Genau, Echo Fresh will jetzt für Gottschalk schreiben. Ja. Es ist ja kein Riesengeheimnis, dass du dem Rap, auch dem Deutschrap, sehr zugetan bist.
Ja.
Was kommt da jetzt als nächstes? Ist die 4711 Straßenbande, womit haben wir jetzt als nächstes zu rechnen?
Na, erstmal finde ich es.
Und wie blickst du darauf?
Ja, also was ich wirklich beeindruckend finde, immer schon an Hip-Hop, ist, wie die das schaffen, einfach sowas einfach für sich zu nutzen. Also weißt du,
ja.
was hat Farid Bang mit Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen zu tun? Nichts. Ja. Aber er erkennt einfach da eine Chance für geile Promo und einen guten Joke.
Ja.
Und ist einfach groß genug, um das dann einfach zu machen und noch größer
aber
zu machen.
Aber entwertet er sich dadurch nicht selbst? Wie ist das dann bei seiner Community?
Nee, aber seine Persona ist ja schon lange nicht mehr, dass er jetzt irgendwie so der krasse Straßentyp ist, sondern der ist ja einfach ich hab den nie kennengelernt, aber ich glaube, der ist wie so ein Real-Life-Internet-Troll. Also weißt du, der ist Multimillionär und hat ein krass laufendes Label, eins der erfolgreichsten in Deutschland, Banger Music. Und der chillt einfach und guckt, wo er irgendwie so was Witziges mal machen kann gerade.
Ja, wie lustig. So. Im Grunde genommen muss man ja fairerweise sagen, mit Farid Bang und Bohlen kommen ja schon zwei zusammen, die den Echo im Grunde genommen zu zweit eh schon langfristig zerstört haben.
Ja.
Von daher passt es ja auch.
Zumal übrigens, Bohlen ja auch schon Berührungspunkte mit Deutschrap hatte, der hat ja auch schon ein Feature mit Capital Bra.
Ach Gott, ja stimmt, das habe ich ja schon fast vergessen. Und Bushido Sherry, damals Sherry mit Karel Gott, das war, stimmt, Sherry, ja. Sherry Lady, du hast völlig recht.
Stimmt, Bushido, Karel Gott, Zeiten ändern dich.
Ja,
ja, also fände ich witzig, aber ich glaube, es ist einfach nur ein großer Joke.
Ja.
So. Obwohl Thomas Gottschalk ist gerade in so einer Laune, dass er sich sagt, Thomas Gottschalk ist gerade so dabei, seine Legacy zu ficken. Ich würde ihm sogar zutrauen, dass er sagt, nee, komm, ich schreibe den Text selber.
Also, den letzten Rap-Text von ihm kenne ich noch. Du kennst noch What Happened to Rock'n'Roll? Kennst du das Lied noch?
Nee.
Ja, pass auf, ich zitiere nur, ja. Jetzt mache ich dir mal hier den Felix Lobrecht. Genau vor 20 Jahren kam sein Song raus, What Happened to Rock'n'Roll? Es war eine Art Kulturkritik.
Mhm.
Tommy Gottschalk wollte im Grunde genommen also Rock zurück und haderte sehr mit der modernen Popkultur, ja. Also, wenn meine Kinder Musik machen, gibt's für mich nichts mehr zu lachen. Ich höre aus dem Kinderzimmer Hip-Hop, Rap und Techno immer. Solange das mir nach ein paar Minuten die Ohren und die Nasen bluten. Jetzt kommt der beste Part. Sag mal, ist der Kerl blam blam? Nein, Papa, das ist Eminem. So, und das war, und dann, ja.
Aber da merkst du doch, Micky, wie Thomas Gottschalk als Schwarzer einfach Musik ganz anders im Blut hat. Er hat einen ganz anderen Zugang zu, nach seinem einen Tag Blackfacing. Der merkt da einfach ganz anders.
Ja, du hast völlig recht.
Tommy Hendrix, ey.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Komm, hinten raus, machen wir jetzt noch schnell die Post von Wagner.
Komm hier.
Ja, komm. Also, betrifft die Schicksalsfrage der Grünen. Mann oder Frau? Für mich ist Robert Habeck eine Eule, ein Tier mit großen Augen. Annalena Baerbock ist eine Wildkatze. Für mich steht fest, dass die Wildkatze die Kanzlerkandidatin der Grünen wird. Die Welt ist müde von Korthosenträgern, von Männern, die alle verstehen, den sanften Männern, denen alles leid tut, die alles verinnerlichen. Es gibt Fotos, wo sich Habeck mit Pferden fotografieren ließ. Er liegt im Gras. Alles ist sanft. Er ist Doktor der Philosophie. Er sagt, dass er Feminist sei. Ich denke, es geht in der Kanzlerkandidatenfrage nicht um Mann oder Frau. Es geht darum, wer mehr Mann ist. Habeck oder Annalena Baerbock. Für mich ist Annalena Baerbock mehr Mann. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Ja, den Take hast du jetzt auch nicht mehr kommen sehen, oder?
Den habe ich nicht kommen sehen, das kann überraschen.
Das ist doch wirklich nicht zu fassen. Felix, das heißt, wir beide haben unsere Fotos mit Pferden für dieses Wochenende gecancelt.
Ich hatte mal eine alte Klassenkameradin, die hatte alles so voller Pferde, so Pferdemäppchen, Pferdeordner, Pferde dies, Pferde das. Und dann habe ich sie irgendwann mal gefragt, so ey, magst du Pferde? Und dann hat sie mich so angeguckt und meinte, nee, wieso?
Okay, okay. Und danach war die Lasagne im Lidl kaufen. Also, Felix, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch, Mickey. Machen wir
komm
wieder.
Komm doch einfach wieder. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen was zu erzählen. Und dann, wenn wir das nächste Mal wieder sprechen, taxieren wir einfach die Pop-Art-Gemälde im Wohnzimmer von Robert Geis. So. Da ist ja auch wahrscheinlich weit über 60 Euro. Also, Felix, mach's gut. Bis denn. Ciao.
Auch in Mickey. Schöne Woche, Leute. Ciao.
Die heutige Folge wurde präsentiert von der Allianz Lebensversicherung.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik und um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Drama und Euphorie. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Am 14. März ist die Winterpause zu Ende. Dann geht es weiter mit neuen Gästen, jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich im Club Reflektor ganz besondere exklusive Folgen anhören. Hört gerne rein bei steadyhq.com. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Wir hören uns ab dem 14. März. Euer Jan Müller.